Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Florian Heinz.
Triggerwarnung. Diese Folge beschäftigt sich auch mit den Themen Tod, Trauer und Verlust von geliebten Menschen. Wenn diese sensiblen Themen Ihnen gerade nicht gut tun, hören Sie sich diese Podcast-Folge bitte nicht an.
Okay, also mein Name ist Florian Heinz. Ich bin Facharzt für Anästhesie und arbeite als Oberarzt am Rumi-Klinikum in Rosenheim. Und zusätzlich neben meiner Tätigkeit im OP und auf der Intensivstation bin ich der Transplantationsbeauftragte am Rumi-Klinikum. Ich habe den Posten 2018 von dem Kollegen übernommen, der dann die Klinik verlassen hat und dann ins Krankenhaus gegangen ist. Und dann wächst
man. Jetzt kommt Arbeit, oder?
Ja, genau, ein Schockraum kommt gerade, hört man. Aber Gott sei Dank bin ich jetzt nicht mehr im Dienst und die Kollegen müssen das übernehmen.
Aber ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung.
Kein Problem. Und dann bin ich langsam da hineingewachsen. Also Transplantationsbeauftragte in den Kliniken sind so das Bindeglied zwischen den Entnahmehäusern, wie Rosenheim eines ist. Was ein Entnahmekrankenhaus ist, können wir nachher vielleicht noch kurz erzählen. Und zwischen der DSO, also der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es Arbeitsanweisungen gibt für Patienten, die im Begriff sind, im Hirntod zu versterben oder Patienten, die schon im Hirntod verstorben sind. Alles so um das Thema Hirntoddiagnostik, die Abläufe mit zu betreuen und dann auch die Mitarbeiter zu schulen, zu schauen, dass die auf dem neuesten Stand sind oder grundsätzlich so ein bisschen ein Grundwissen in die Hand bekommen, worum es geht, also wie so eine Organspende abläuft, welche Organe gespendet werden können, also so ein bisschen Grundwissen zu vermitteln und darüber hinaus auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann kam bei mir so ein bisschen die Idee auf, wie mache ich das am besten, wie kann ich das am besten machen? Und dann habe ich mir überlegt, dass es eigentlich eine gute Sache wäre, bei den jungen Erwachsenen anzufangen und habe dann Schulen angeschrieben, ob da Interesse bestünde und habe letztes Jahr angefangen, in die Schulen zu gehen, war jetzt zwischenzeitlich in der Realschule in Brandenburg, am Karolinengymnasium in Rosenheim, im Finsterwalder, bin jetzt dann am Ignaz und war auch schon in Altötting für Vorträge und habe jetzt als jüngstes, größeres Projekt ein Minisymposium zum Thema Organspende organisiert. Das hat im April stattgefunden.
Ja, herzlich willkommen, Florian Heinz. Für mich ist ja immer eine wichtige Frage, wie kommen die Menschen dahin, wo sie sind? Also woher kommt dieser Wunsch, Arzt zu werden und dann eben auch Anästhesist zu werden?
Ja, gute Frage. Also ich hatte zu Schulzeiten hatte ich die Idee, Medizin zu studieren oder den Wunsch, Medizin zu studieren und hatte dann immer vor Augen, entweder Pädiatrie zu machen oder Sportmedizin und dann waren die Noten aber nicht so und dann habe ich nach dem Abitur damals noch Zivildienst gemacht und habe mich dann für Medizintechnikstudium eingeschrieben. Fand ich aber furchtbar. Also auch der Studienort hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war im Schwarzwald in Furtwangen und da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt und habe nach einem Semester gemerkt, das ist nicht das, was ich machen möchte und habe das abgebrochen, habe mir dann gesagt, okay, dann selbst wenn ich jetzt ein bisschen warten muss auf den Studienplatz, dann nehme ich das in Kauf und habe dann bis 2003 warten müssen und habe dann mit dem Medizinstudium begonnen und im Medizinstudium hat sich das dann herauskristallisiert, dass ich die Anästhesie eben sehr spannend fand, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Fach so vielseitig ist und man eigentlich als Bindeglied zwischen allen Fachdisziplinen da eine gute Arbeit machen kann. Und nicht nur die Tätigkeit im OP finde ich spannend, sondern eben auch auf Intensivstationen, dass man Patienten dann auch mal über einen längeren Zeitraum mitbegleiten kann.
Eben gerade im Vorgespräch hast du erzählt, auf was man so achten muss. Das klingt deutlich spannender als das, was ich bei Grey mitkriege. Wenn ich Grey's Anatomy gucke, dann ist die Person, die die Anästhesie macht, irgendwie immer da.
Das stimmt, also viele Menschen, wenn man so fragt, auch im Bekanntenkreis, die haben gar keine richtige Vorstellung, was ein Anästhesist eigentlich macht. Also auch wenn man so die gängigen Fernsehproduktionen sich anschaut, dann ist der Anästhesist immer so ein bisschen, in Anführungsstrichen gesprochen, der Trottel, der am Kopf steht und der machen muss, was der Chirurg sagt, aber das ist mitnichten der Fall. Also wir sind, unser Fach würde ich eher so als perioperative Medizin beschreiben, also wir kümmern uns um den gesamten Menschen. Also es geht nicht nur darum, dass der Patient schläft und Narkose hat und keine Schmerzen verspürt, sondern es geht auch darum, uns um die Herz-Kreislauf-Funktion zu kümmern und die um das Aufrechterhalten der Homöostase, also dass die Körperfunktionen auch während einer Operation, vielleicht auch während einer langen Operation, wo es auch vielleicht zu einem größeren Blutverlust kommt, dass der Patient da während der gesamten Zeit stabil ist und dann vielleicht auch eine Bluttransfusion bekommt. Und wir schauen auf die Urinausscheidung, auf die Organfunktionen, dass der Blutdruck stabil bleibt. Also das ist ein großes, spannendes Feld. Und das ist dann nicht mit dem Ende der Operation abgeschlossen, sondern wenn wir dann auf die Intensivstation schauen, dann kümmern wir uns auch um intensivpflichtige Patienten. Und da das gesamte Spektrum der Organersatzverfahren, das spielt in Rosenheim jetzt, wir sind kein Maximalversorger, also so Lungenersatzverfahren bieten wir nicht an, aber alles andere bis zur Hämodialyse, erweitertes hämodynamisches Monitoring, also sprich Herz-Kreislauf-Funktionen auch zu messen, das ist alles Bestandteil unserer Arbeit.
Und dann bist du Beauftragter für Organspenden geworden, weil du der Letzte warst, der gezuckt hat, oder echtes Interesse?
Genau, also ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass der Kollege vorhatte zu gehen, der den Posten inne hatte. Und dann kam mein Chef auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich da Lust drauf hätte oder ob ich das machen will. Und dann fand ich das aber grundsätzlich schon spannend und auch gut, dass es dann in meine Hände gefallen ist, weil ich war, bevor ich nach Russland gekommen bin, längere Zeit an der Universitätsklinik und habe da dann dieses Thema Transplantation auch von der Empfängerseite kennengelernt, war eben im Herz-OP und habe Herztransplantation mit betreut und später war ich bei Lebertransplantation mit dabei und jetzt fand ich es aber auch wichtig zu sehen, welche Aufgaben eigentlich Entnahmekliniken da übernehmen müssen und welch zäher Kampf das manchmal ist, ja, dass man auch im entsprechenden Fall daran denkt, dass dann da die entsprechenden Schritte eingeleitet werden und gerade vor dem Hintergrund, dass es ja so viele Menschen gibt, die auf der Warteliste stehen, dass noch jede Spende, die realisierbar ist, am Ende auch realisiert werden kann.
Wir machen das ganz kleinschrittig, das Thema Organspende. Ich möchte dazu sagen, das steht, also Medizinethik steht auf dem Lehrplan, zumindest an Gymnasien in Bayern, in der 11. Jahrgangsstufe. Und eine Reihe von Fragen, die heute gestellt werden, kommen von Schülerinnen und Schülern vom Karolin-Gymnasium, die gebeten wurden, eben Fragen zu stellen. Also ich werde das jetzt nicht immer annoncieren, aber man kann davon ausgehen, die klugen Fragen kamen von den Schülerinnen und Schülern. Über was sprechen wir, wenn wir über Organspende sprechen?
Also grundsätzlich unterscheiden kann man zwischen einer Lebensspende und einer postmortalen Organspende. Also postmortale Organspende in Deutschland bedeutet, dass es sich dabei um im Hirntod verstorbene Patienten handelt, die zu Lebzeiten ihren Willen kundgetan haben, dass sie ihre Organe spenden möchten. Und demgegenüber steht die Lebensspende und das ist so ein bisschen eine Ausnahme oder spielt in Deutschland schon auch eine wichtige Rolle, weil es so wenig Spenden nach Hirntodfeststellung gibt. Aber die ist tatsächlich nur zwischen nahen Verwandten möglich. Also da muss eine enge persönliche Beziehung da sein. Also das geht jetzt zum Beispiel nicht, dass man bei Instagram oder bei Facebook postet, ich bin schwer krank und bräuchte eine Spenderniere. Gibt es jemanden, der bereit wäre, mir seine Niere zu spenden? Also das ist nicht möglich. Das ist so undenkbar sozusagen, ja. Und uns beschäftigt im Rome-Klinikum hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich das Thema der postmortalen Organspende. Also wir sind ein kleineres Krankenhaus, bei uns werden keine Transplantationen durchgeführt, das ist den Universitätskliniken vorbehalten. Aber wir haben Patienten, die nach einer schweren Hirnschädigung auf der Intensivstation liegen und die im Hirntod versterben. Und da geht es dann tatsächlich um die Frage, ob die bereit sind, ihre Organe zu spenden. Und diese Patienten betreuen wir dann bis zur Organentnahme auf unserer Intensivstation.
Und da gibt es dann ja bestimmte Regelungen, die man im Vorfeld unter Umständen klären muss, ob ich bereit bin, mein Organ zu spenden oder eben auch nicht.
Genau. Es gibt, also was immer wieder diskutiert wird und was auch in den Medien aufgegriffen wird, ist ja das Thema der Erklärung, wie werde ich überhaupt Organspender? Und bei uns in Deutschland gibt es eben die Entscheidungslösung. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber möchte, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich beliest, Wissen aneignet und dann einen klar formulierten Willen formulierten, am besten schriftlich niederlegt in einem Organspendeausweis oder jetzt seit Anfang des Jahres auch in dem Organspenderegister. Und dem gegenüber steht die Widerspruchslösung. Die Widerspruchslösung, die in allen anderen Ländern des Eurotransplantverbundes vorherrscht oder die da gültig ist, besagt, dass jeder im Hirntod verstorbene Patient automatisch als Organspender gilt. Und wenn man das nicht möchte, muss man aktiv zu Lebenszeiten einen Widerspruch formulieren. Und bei uns ist es eben genau andersrum. Das heißt, wir sind in der Situation, dass wir und ganz normal unser Leben leben können und zu keinem Zeitpunkt unbedingt uns mit der Thematik auseinandersetzen müssen. Also wenn uns das egal ist, das Thema, und wir belesen uns nicht und wir haben dazu überhaupt keine Meinung, überhaupt nie Stellung bezogen, dann ist es am Ende des Tages auch wurscht, um das mal so ganz salopp zu sagen. Ja. Und das ist so ein bisschen schade, weil letztendlich funktioniert Organspende nur, wenn es als gesamtgesellschaftlicher Auftrag verstanden wird. Also nichts geschieht irgendwie ohne Gegenleistung. Und in einer Gesellschaft, die auf der Vorstellung der christlichen Nächstenliebe so ein bisschen fußt, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich einmal auch mit solchen Fragestellungen auseinandersetzt und dann eine klare Stellung bezieht und sich entscheidet. Und das ist dann, am Ende des Tages, finde ich das auch nicht, also ich finde es natürlich schön, wenn sich jemand dafür entscheidet, aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich entscheidet und dass man sich einmal damit auseinandergesetzt hat.
Das klingt jetzt sehr diplomatisch neutral,
ja.
Weder pro Widerspruch noch Zustimmungsregelung, wie es in Deutschland ist.
Ja, das war, also ich habe jetzt einfach mal die beiden Möglichkeiten gegenübergestellt, aber klar, dass wir auf jeden Fall die Widerspruchslösung brauchen. Gerade vor dem Hintergrund der großen Diskrepanz zwischen Patienten auf der Warteliste und Organspenden, die wir jedes Jahr realisieren können. Und
was sind da so die Zahlen?
Also wir haben ca. 8.000 Menschen, die auf der Warteliste stehen und die auf ein Spenderorgan warten. Und wir haben ungefähr 1.200, zwischen 1.000 und 1.200 Spenden, die wir jedes Jahr realisieren. Jeder Patient oder jeder Verstorbene ist in der Lage, mehrere Organe zu geben im besten Fall. Also im allerbesten Fall kann ein Mensch seine Leber, sein Herz, seine beiden Nieren, die Lunge und die Bauchspeicheldrüse spenden und vielleicht sogar noch den Darm. Und wenn man die Zahlen gegenüberstellt, ist einfach diese große Diskrepanz da. Ja.
Gibt
das
es,
macht einfach schwierig.
Gibt es da eine Reihenfolge, welche Organe in erster Linie gebraucht werden? Oder,
ja.
Oder verteilt sich das relativ gleich?
Es verteilt sich nicht gleich. Also die größte Gruppe an Patienten auf der Warteliste sind Patienten, die eine schwere Nierenschädigung haben, die dialysepflichtig sind und die auf eine Nierenspende warten. Und das ist die mit Abstand größte Gruppe.
Aber du hast ja vorhin gesagt, ich könnte keinen Facebook-Aufruf machen für eine Spenderniere.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt Organspender bin, dann heißt das, und du eine brauchst,
ja,
dann ist die nicht zwangsläufig kompatibel.
Genau. Also das ist immer ein großer Glücksfall auch, dass ein Patient, der auf der Warteliste ist, dann das passende Spenderorgan oder das passende Spenderangebot bekommt. Und das macht es eben auch so schwierig, dass nicht jeder Verwandte automatisch von der Konstellation her ein passender Spender wäre. Also eine Lebensspende unter Verwandten ist nicht immer möglich. Ja, da gibt es einfach biologische Faktoren, die das manchmal ausschließen. Und dann bleibt am Ende des Tages auch nur das Warten auf eine postmortale Organspende.
Und auch da kann es sein, dass in Anführungsstrichen genug Spender da wären, aber das nicht passt.
Das ist theoretisch richtiger, genau. Aber ich glaube, dass wir irgendwann mal das Angebot durch eine entsprechend hohe Spenderbereitschaft in der Gesellschaft, also dass wir das decken, die Nachfrage, das ist unmöglich, das werden wir nicht schaffen. Okay. Das wird immer eine Diskrepanz bleiben.
Bleiben wir noch kurz bei der Regelung, ob man jetzt zustimmt oder aktiv ausschließen muss.
Mhm.
Ja? Also in Deutschland haben wir eben diese Zustimmungsoption. Jetzt habe ich gelesen, wenn ich in Europa im Ausland bin, im Urlaub bin und in Italien oder so und ich sterbe da, dann gelten dort die Organspenderegelungen.
Das ist richtig, aber trotzdem werden die Angehörigen befragt. Also es ist nicht so, dass man im Rahmen von einem Verkehrsunfall, der ins Krankenhaus kommt. Und dann hat man tatsächlich ein schweres Hirntrauma erlitten und verstirbt im Hirntod, dass dann automatisch man in den OP gebracht wird und explantiert wird. Also das ist nicht der Fall. Es werden trotzdem die Angehörigen gefragt und nach dem Willen zur Organspende. Das wird schon eruiert. Also es ist nicht so, dass man automatisch dann zum Spender wird.
Und ist es dann so, dass die Angehörigen, also wenn jetzt kein Zettel jetzt bei einer deutschen Person zu finden ist, dass dann die Angehörigen so antworten müssen, wie es die Person gewollt hätte? Mhm. Also wenn ich als Familie Organspende komplett ablehne, aber weiß, dass diese Person das wollen würde, müsste ich das weitergeben.
Dann müsste man das weitergeben. Das kann man natürlich nicht überprüfen. Ja? Also man kann ja nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen, ob die jetzt tatsächlich den Willen des Verstorbenen wiedergeben, wenn er sich nicht schriftlich geäußert hat, oder ob die nach ihren eigenen Wertvorstellungen entscheiden. Da muss ich dann ein bisschen auf die Menschen auch vertrauen, auf die Angehörigen. Aber tatsächlich ist es so, wenn jemand seinen Willen nie geäußert hat und man das nicht weiß, aber die Angehörigen dem Thema Organspende positiv gegenüber eingestellt sind, dann können sie auch tatsächlich nach ihren eigenen Wertvorstellungen entscheiden. Also dann wäre auch in diesem Fall eine Organentnahme möglich.
Okay.
Ja. Das ist anders, ist es, wenn man klar weiß, dass der Verstorbene es abgelehnt hat. Ja, dann geht es nicht. Aber wenn es letztendlich unklar ist, dann bleibt die Möglichkeit der Entscheidung nach eigenen Wertvorstellungen.
Woran liegt das, dass Deutschland eine andere Entscheidungsfindung getroffen hat als die allermeisten anderen europäischen Staaten?
Gute Frage. Also das Gesetz zum letzten Mal zur Abstimmung im Bundestag waren es letztendlich, glaube ich, die Stimmen der Grünen oder die Annalena Baerbock war da, glaube ich, mit federführend, die sich dann gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen haben. Warum letztendlich, finde ich es schwierig zu beantworten. Also es gab wohl irgendwelche Bedenken, die da eine Rolle gespielt haben. Für mich sind diese Bedenken so nicht nachvollziehbar, weil auch die Widerspruchslösung bedeutet ja nicht, dass man automatisch mit Hirntodfeststellung dann sofort explantiert wird, sondern es findet ja immer ein Dialog mit den Angehörigen statt. Und das ist ja... Es sind so viele Instanzen beteiligt und jeder ist sich der Bedeutung einer Spende bewusst. Und mit großer Würde findet es statt, ja, und in großer Dankbarkeit dem potenziellen Spender gegenüber. Und von daher, glaube ich, sind da die Bedenken einfach falsch eingeordnet worden. Also was letztendlich da ausschlaggebend war, kann ich nicht sagen. Ja, aber ich glaube, am Ende ist Deutschland schon immer so ein bisschen das Land der Bedenkenträger und lieber macht man was nicht, als dass man am Ende vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber ich glaube, da hätte man tatsächlich mal die richtige Entscheidung getroffen mit der Widerspruchslösung. Also natürlich ist es, muss man schon auch realistisch bleiben. Die Widerspruchslösung würde jetzt nicht zum sprunghaften Anstieg der Spenderzahlen führen. Aber ich glaube, es wäre zumindest ein Anreiz für viele Menschen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein springender Punkt. Also das ist auch mein Anspruch, wenn ich in die Schulen gehe und jetzt auch im Rahmen von dem Podcast oder mit anderen Dingen oder anderen Ideen, die ich noch im Kopf habe, die Leute dazu zu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also und dass es am Ende positiv verankert ist im Kopf. Also das ist auch schon mein großes Ziel. Also ich neben der Information, natürlich muss die Entscheidung muss jeder am Ende für sich treffen, aber mein Ziel ist es schon, dass das Thema positiv besetzt ist und dass man einfach vermittelt bekommt, dass es was Positives ist und dass man damit in einer Situation, wo für einen selbst nichts mehr getan werden kann, dass man da wirklich ein gutes Werk tun kann.
Also euch wäre es lieber, dass jemand, der Top-Organe hat, einen Zettel bei sich trägt, nee, ich möchte nicht, dass gespendet wird, weil es dann einfach auch klar ist. Also dann hat sich diese Person zumindest damit beschäftigt.
Genau, richtig. Ja, so ist es. Ja.
Unter welchen Umständen kann ich denn Spender werden?
Also es gibt ganz wenig Kontraindikationen, also Ausschlusskriterien, die eine Organspende verbieten. Also das, was immer gedacht wird, ist, dass hohes Lebensalter eine Kontraindikation gibt. Das ist eben nicht so. Also es gibt extra Spendenprogramme, die nennen sich Old for Old, also dass Organe von älteren Spendern dann auch älteren Empfängern zugutekommen. Und jetzt auf dem letzten DSO-Kongress im letzten Herbst wurde ein Fallbericht aus Italien berichtet, da wurde sogar noch die Leber einer über 90-jährigen Patientin transplantiert. Das ist mit Sicherheit eine Ausnahme, die, auch wenn es heißt von offizieller Seite oder von der DSO, dass Alter keine Kontraindikation ist, wird natürlich bei älteren Patienten schon ganz genau hingeschaut, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem hoch ist, dass bei älteren Patienten eine bis dato noch nicht erkannte Krebserkrankung unter Umständen eine Rolle spielt und man natürlich auf keinen Fall den Empfänger gefährden möchte. Also das ist schon so, dass Organe von jüngeren Patienten natürlich bevorzugt werden. Aber trotzdem ist alt eben keine Kontraindikation. Und dann,
Entschuldigung, kurze Frage, ab wann gilt man als alt?
Das ist immer, ich würde sagen, alles, was älter, Patienten, die älter sind als 65 Jahre, das würde ich sagen, ist so, spielt, ist auch die größte, ist auch die größte Gruppe, ja, bei Patienten auch auf der Warteliste. Also die, gerade so die älteren Patienten, stellen auch die größte potenzielle Empfängergruppe. Das ist auch so.
Aber ich hatte dich unterbrochen. Es ging ja um.
Genau, Ausschlusskriterien. Dann natürlich eine Patientin, die vielleicht, ein septisches Krankheitsbild, also eine schwere Blutvergiftung haben, bei denen die Infektion noch nicht unter Kontrolle ist. Das wäre auch ein Ausschlusskriterium. Dann, als wir die Corona-Pandemie hatten, galt Corona auch als Ausschlusskriterium. Mittlerweile spielt Corona, Gott sei Dank, keine so große Rolle mehr, auch im klinischen Alltag nicht mehr. Und eine Corona-Infektion unter bestimmten Voraussetzungen ist heutzutage auch kein Ausschlusskriterium mehr. Würde vielleicht beim Patienten mit einer aktiven Corona-Infektion nicht die Lunge spenden, aber die anderen Organe ist eine Entnahme durchaus möglich und denkbar. Selbst gewisse Krebserkrankungen sind kein Ausschlusskriterium. Also zum Beispiel hirneigene Tumore erlauben mitunter auch eine Organentnahme. Also man muss dann, es wird immer im Einzelfall ganz genau hingeschaut. Aber wirklich grobe Ausschlusskriterien gibt es tatsächlich nur eine Handvoll.
Ja. Wäre eigentlich eine Option, das Problem zu lösen, dass man sagt, dass nur Personen, die bereit sind zu spenden, auch selber eine Spende bekommen?
Ich glaube, es wird immer wieder diskutiert. Und wenn man Menschen fragt, ob sie Menschen fragt, die kein Spender sein möchten, ob sie selbst ein Organ empfangen würden, dann sagt überwiegend die Mehrheit ja. Insofern wäre das schon denkbar, das eine Kriterium an das andere zu knüpfen, aber ich glaube, das wäre schwer umsetzbar. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja, Menschen mit so einem, damit setzt man ja schon auch Menschen gewaltig unter Druck. Also ich mit Druck irgendwas zu erreichen, finde ich immer keinen guten Weg. Also ich bin da schon klar für die Entscheidung und für die Information schwierig. Ja? Also natürlich sind es schon Gedanken, die in einem selber auch immer wieder hochkommen. Es wäre erst noch eine Frage der Fairness, wenn man auf der einen Seite nicht bereit ist zu geben, aber dafür natürlich schon bereit ist zu nehmen, ob das dann richtig ist. Aber ob man das so gegeneinander abwägen kann, halte ich auch für schwierig. Aber es ist natürlich denkbar, ja, über sowas nachzudenken.
Du hast jetzt schon zwei Begriffe öfter formuliert, also einmal den Hirntod und die Warteliste.
Ja.
Fangen wir mal mit dem Hirntod an. Mhm. Also unter welchen Punkten gilt ein Mensch als Hirntod, dass man sagt, er ist wirklich tot? Mhm. Ich glaube, darum geht es ja.
Genau, richtig. Also das ist die Voraussetzung, dass Organe entnommen werden dürfen bei uns in Deutschland. Und dann gibt es die Hirntoddiagnostik, die dann stattfindet. Und woran erkennt man jetzt, dass ein Patient hirntot ist? Also eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, ist natürlich, dass der Patient oder der Verstorbene oder der gerade im Begriff ist zu Versterbende, dass der Patient ein tiefes Koma hat. Also dass er nicht mehr auf äußere Reize reagiert. Also der, wenn man ihn so da liegen sieht, könnte man auch denken, er würde tief schlafen. Also er ist nicht erweckbar. Und dann darf es natürlich keine andere Ursache außer dem Hirntod für diesen komatösen Zustand geben. Also was dann immer, man schaut immer, ob der Patient vielleicht noch noch Narkosemittel in sich hat, ob er vielleicht eine Vergiftung hat, ob er Drogen konsumiert hat, ob er eventuell einen Unterzucker hat. Das sind alles auch Zustände, die zu einem Koma führen können. Und dann müssen bestimmte Reflexe ausgefallen sein, die man feststellen kann bei einem Patienten, der eben nicht im Hirntod verstorben ist. Und grundlegende Voraussetzung ist natürlich eine schwere Hirnschädigung, die eingetreten sein muss. Ja. Also es muss irgendein Ereignis hat ja stattgefunden, das den Hirntod nach sich zieht. Und so häufig sind das also Hirnblutungen, die den Hirntod nach sich ziehen, also schwere Hirnblutungen. Dann Patienten, die ein schweres Schädel-Hirntrauma hatten und dann auch Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben, infolgedessen es zu einer Sauerstoffunterversorgung des Gehirns gekommen ist. Das sind Ursachen für eine schwere Hirnschädigung. Und dann kommt, daraus ergibt sich eben dieser tiefkomatöse Zustand und der Ausfall von bestimmten Reflexen, die dann nicht mehr auslösbar sind. Und dann, was man auch feststellen kann, ist, dass der Patient nicht mehr atmet. Also Patienten, also wir reden immer von Patienten, die dann infolge dieser primären Hirnschädigung oder auch der sekundären Hirnschädigung auf die Intensivstation kommen und dann auf der Intensivstation intubiert, kontrolliert, beatmet, auf einem Intensivbett liegen. Und bei diesen Patienten kann man auch die Diagnostik durchführen. Und dann die zweite Frage, die sich stellt, ist dieser Zustand unumkehrbar? Also wir haben die schwere Hirnschädigung, wir haben die Reflexe, die ausgefallen sind, wir haben das Koma und wir haben den nicht mehr vorhandenen Atemantrieb. Und dann schaut man, ob dieser Zustand anhält. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu testen. Also gibt die Möglichkeit, das rein nur nach Beobachtung zu machen und nur anhand von klinischen Kriterien festzustellen. Oder man kann sich dann gewisse apparative Zusatzuntersuchungen bedienen. Das wird häufig gemacht, ja, dass man schaut, ob es noch Hirnströme vorhanden sind. Gibt es noch Hirnaktivität, die nachweisbar ist? Kann man noch verschiedene, sind Leitungsbahnen durchgängig, die man messen kann? Gibt es überhaupt noch eine Hirndurchblutung, die man feststellen kann? Das ist eine Zusatzdiagnostik, die zum Einsatz kommt. Und mit dieser Zusatzdiagnostik und diesen klinischen Kriterien kann man dann zweifelsfrei eben den Hirntod diagnostizieren.
Zweifelsfrei. Ich habe im Vorfeld gelesen und gehört, dass eben es Diskussionen um die Validität von dieser Hirntoddiagnostik gibt. Ich habe leider nichts dazu gelesen, wo jetzt die konkrete Diskussion stattfindet. Aber welche Fragen gibt es denn da, die diskutiert werden?
Also die große Angst, die immer vorherrscht und glaube ich, schon noch eine Rolle spielt, warum Patienten sich eben nicht dafür entscheiden, eventuell Organspende zu werden, ist, dass Menschen mit noch funktionierender oder noch erhaltener Hirnfunktion explantiert werden oder zum Spender werden. Aber die Angst kann man definitiv nehmen. Also ich hatte ja gesagt, es braucht eine schwere Hirnschädigung und die Hirnschädigung muss so ausgeprägt sein, dass sie eben zu diesem komatösen Zustand führt. Und Patienten, die ins Krankenhaus kommen und die werden ja ganz normal erstmal auf der Intensivstation aufgenommen und auch ganz normal behandelt, weil man ja zunächst den Anspruch hat, die Patienten wieder ins Leben zurückzubringen. Und dann zeichnet es, also Patienten, die vielleicht nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, die reanimationspflichtig waren, also die eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erfahren haben, die dann auf der Intensivstation liegen und dann zeichnet sich ja vielleicht nach einer gewissen Zeit ab, dass die nicht aufwachen, obwohl sie keine schlaffördernden Medikamente bekommen. Und dann ist häufig der erste Schritt, dass man dann mal eine Bildgebung macht, also ein CT vom Schädel und sich das Gehirn ansieht. Und dann kann man häufig schon sehen, dass das Gehirn unter Umständen, dass da eine Schwellung gibt, dass man gewisse Bereiche im Gehirn nicht mehr abgrenzen kann, dass das alles wie so eine einheitliche Masse aussieht und dann drängt sich einem schon der Verdacht auf, dass infolge der Reanimationssituation, dass es da unter Umständen zu einer Hirnschädigung gekommen ist. Und dann wird eben weiter zugewartet und werden noch weitere Untersuchungen gemacht. Man misst eben die Hirnströme, man misst verschiedene Leitungsbahnen, man beobachtet den Patienten. Die Patienten bekommen keine weiteren schlaffördernden Medikamente. Und dann sieht man, dass der Patient einfach nicht wach wird, dass er die Augen nicht aufschlägt, dass er nicht kontaktfähig ist, dass er keine spontanen Bewegungen zeigt. Und dann stellt sich schon die Frage, ist der Patient unter Umständen im Begriff, im Hirntod zu versterben? Und dann, was man häufig sieht, also am Anfang hat man eben nach der Hirnschädigung das Gehirn, das dann anschwillt und aufgrund des Umstandes, dass das Gehirn ja in der Schädeldecke oder in unserem Kopf fest eingepackt ist, praktisch von Knochen umschlossen ist. Und wenn es da zu einer Schwellung kommt, kann das Gehirn nicht aus, also es kann sich nicht erweitern. Also die Schädeldecke ist ja fest und dann kommt es zu einer sogenannten Einklemmung. Das heißt, also die unteren Hirnbestandteile werden richtiggehend in eine Knochenöffnung eingeklemmt und auch das Gehirn versorgenden Gefäße. Und dann kommt es am Ende auch zu einem Abbruch der Blutversorger im Gehirn. Und das ist das, was man dann auch in der Bildgebung nachweisen kann. Und ein Gehirn, das nicht mehr durchblutet ist, ist natürlich auch nicht lebensfähig. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Hirnzellen abgestorben sind. Und dieses Absterben der Hirnzellen ist natürlich unumkehrbar. Also dieser Tod ist mit diesem Nachweis des nicht mehr vorhandenen Durchblutung ist der zweifelsfrei nachgewiesen. Das ist das, was man unter Umständen also dann bei Patienten auch macht, ja, wenn andere Kriterien nicht anwendbar sind. Also das ist ein komplexes Thema und die Hirntoddiagnostik findet immer nach einem festen Schema statt. Das sind zwei Ärzte beteiligt. Der eine davon muss ein Neurologe oder Neurochirurg sein. Der andere muss in der Behandlung von Intensivpatienten oder von neurologischen Intensivpatienten erfahrener Intensivmediziner sein. Und beide müssen zu demselben Ergebnis kommen, unabhängig voneinander. Und das ist hochstandardisiert. Da gibt es von der DSO feste Protokollbögen, wo jeder Untersuchungsschritt eingetragen wird. Und nur wenn beide unabhängig voneinander und nach diesem Protokoll zu der Feststellung kommen, dass der Patient im Hirntod verstorben ist, dann wird der Hirntod auch bestätigt. Und bei jedem kleinen Zweifel wird weiter behandelt. Ja, und dann wenn der Hirntod nicht festgestellt werden kann und sich aber trotzdem keine Aussicht auf Heilung ergibt, dann würde man die Behandlung an diesem Punkt auch abbrechen. Also das ist so ein bisschen der Scheideweg, an dem man dann gelangt mit der Hirntodfeststellung. Also man hat Patienten, die haben eine schwere Hirnschädigung, die versterben im Hirntod. Dann stellt sich die Frage, werden sie eventuell Organspender? Und wenn sie nicht im Hirntod versterben, stellt sich die Frage, ist die Hirnschädigung trotzdem so schwer, dass eine Weiterbehandlung und eine Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben nicht mehr möglich ist, dann gibt es auch keine Indikation mehr, die Behandlung fortzusetzen. Also selbst wenn ein Patient nicht zum Organspender wird, weil er es nicht möchte, weil er gesagt hat, ich möchte auf keinen Fall Organspender werden, dann haben wir mit der Feststellung des Hirntodes auch einen Punkt erreicht, wo auch die Intensivbehandlung dann zu Ende gekommen ist.
Also anders als in Filmen, wo dann immer die Angehörigen sagen, nein, anlassen. Also es gibt tatsächlich einen Punkt.
Genau, richtig. Also wenn wir an dem Punkt sind, wo der Hirntod nachgewiesen ist, gibt es auch keine Indikation mehr, die Behandlung fortzuführen. Ja, weil welches Therapie, also die Frage, die sich bei uns Intensivmedizin auch mal stellt, auf welches Therapieziel können wir hinarbeiten?
Es kann immer noch ein Wunder geben.
Bitte?
Es kann immer noch ein Wunder geben.
Genau, aber also das Wunder dann ist praktisch, es ist ausgeschlossen. Ja. Also es gibt einfach Arten von Hirnschädigungen, die so schwerwiegend sind, dass eine Rückkehr oder ein Erwachen aus einem Koma, das ist nicht existent, das wird nicht passieren und dann ist in diesem Punkt auch die Behandlung tatsächlich zu Ende. Man würde dann die Beatmungsmaschine auch abschalten.
Ohne Einwilligung der Angehörigen. Also einfach, falls das Protokoll...
Unter Umständen dann auch ohne Einwilligung der Angehörigen, weil man natürlich dann argumentiert, dass eine weitere Behandlung nicht zielführend ist. Sollte es da die leisesten Zweifel geben und eventuell die Möglichkeit auf Besserung bestehen, sind es Patienten, die dann nach Abschluss der Intensivbehandlung dann vielleicht in eine Rehabilitationseinrichtung kommen. Da gibt es spezielle Rehabilitationseinrichtungen, zum Beispiel die Schirmklinik in Bad Aibling, die solche Patienten dann weiter behandeln und die dann über Monate hinweg wird dann versucht, Ressourcen zu mobilisieren und da eine Besserung zu erreichen. Aber wenn die Hirnschädigung so schwerwiegend ist, dass eine Besserung nicht möglich oder nicht erreichbar erscheint, also dann sind wir an dem Punkt, wo man die Behandlung abbricht.
Und über was für einen Zeitraum sprechen wir dabei?
Also nach der Hirnschädigung, wir sprechen da von einem Zeitfenster von wenigen Tagen. Also üblicherweise hat man so nach 48 bis 72 Stunden die maximale Ausprägung einer Hirnschwellung erreicht. Und wenn innerhalb dieses Zeitfensters der Hirntod nicht eintreten sollte, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er darüber hinaus noch eintritt. Und dann stellt sich eben die Frage, wie ich es gerade schon skizziert habe, gibt es eventuell eine Hoffnung auf eine Besserung, dass der Patient vielleicht doch dann muss man vielleicht doch den Begriff des Wunders dann bemühen und der Patient hat vielleicht tatsächlich noch eine Chance, ja, dann würde man weiter behandeln. Oder wir haben, wie ich schon gesagt habe, einfach so eine schwere Hirnschädigung, dass keine Hoffnung besteht. Und
dann also es geht relativ
schnell. Es ist jetzt nicht so, dass wir davon Wochen oder von Monaten sprechen, sondern wir reden davon tatsächlich von Tagen.
Eine Frage, die auch die Schülerinnen und Schüler gestellt haben, war die Frage nach Dilemmata, die entstehen. Und da wäre ja zum Beispiel so eins, nehmen wir mal an, da kommt jemand, Organspender, man hat ziemlich klare Beweise dafür, dass ein Hirntod eintreten wird und die Organe werden gebraucht. Neigt man dazu, sowas zu forcieren? Also, dass man sagt, wir brauchen eigentlich die Niere jetzt und nicht erst in 5 Tagen? Also, das ist ja wahrscheinlich so eine Frage, die da auch im Raum steht, immer mal wieder.
Aber wie forcieren das bei den...
Naja, dass man sagt, der ist schon hirntot.
Gut, also wenn man den Verdacht hat, dann würde man ja die Hirntoddiagnostik beginnen. Also wenn ein Patient auf den...
Ja, aber kann man die forcieren?
Man kann, also die, wenn sich der Verdacht aufdrängt, dass mit Aufnahme auf die Intensivstation der Hirntod vielleicht schon eingetreten ist, dann könnte man unmittelbar mit der Hirntoddiagnostik anfangen. Also dann würde man eben, also man hat halt die schwere Hirnschädigung, man hat Patienten, die im Koma sind und dann könnte man diesen Ausfall der Hirnstammreflexe könnte man dann schon feststellen. Aber man hat trotzdem, wenn man dem Protokoll folgt, gibt es die Möglichkeit, dass entweder dann nach einer gewissen Wartezeit diese Untersuchung zu wiederholen oder das mit einer apparativen Zusatzdiagnostik, wie es heißt, zu untermauern und dann praktisch die Unumkehrbarkeit nachzuweisen. Und wenn das zu einem frühen Zeitpunkt schon möglich ist, dann würde man das auch zu einem frühen Zeitpunkt tun. Ja? Weil die bei jedem Patienten mit einer schweren Hirnschädigung, der im Koma ist und wo man den Verdacht hat, ist man auf jeden Fall angehalten, dann den Hirntod festzustellen oder eben auch auszuschließen. Einfach auch mit vor dem Hintergrund der Frage, wie geht es mit dem Patienten weiter? Also behandeln wir ihn weiter, weil noch Hoffnung besteht? Oder sind wir, wie ich es vorher gesagt habe, an dem Punkt, wo man die Behandlung beenden würde?
Also auch ganz unabhängig von Organspenden?
Unabhängig von Organspenden. Ja. Also das ist auf jeden Fall immer die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Also selbst wenn eine Organspende gar nicht in Frage kommt, weil von vornherein schon klar ist, dass der Patient das nicht möchte oder der Verstorbene in dem Fall dann, würden wir trotzdem eine Hirntoddiagnostik beginnen, weil man damit natürlich auch die Frage beantworten kann, ob eine Weiterbehandlung Sinn macht oder ob man eben am Ende dessen angelangt ist, was man für den Patienten tun kann.
Gibt es diese Situation, dass ein potenzieller Empfänger verstirbt, weil das potenzielle Organ, ich sage jetzt mal, einen Tag zu spät zur Verfügung
steht?
Das gibt es tatsächlich.
Das ist die Lebenswirklichkeit, dass Menschen auf der Warteliste versterben.
Aber eben auch so knapp.
Das ist immer, solange ein Patient, durchaus denkbar, ja, dass ein Patient, vielleicht dann vorbereitet wird für das Empfangen eines Organs und dann im Rahmen der Narkoseeinleitung nehmen wir jetzt das Thema Herztransplantation, dann im Rahmen des Wartens auf das Spenderorgan vielleicht auf dem Tisch bleibt, weil er verstirbt und es vielleicht gar nicht schafft. Natürlich gibt es Möglichkeiten, das zu überbrücken. Ja, Patienten, die dann so kritisch krank sind, die könnte man dann vorübergehend an die Herz-Lungen-Maschine nehmen. Das würde durchaus funktionieren, aber es ist durchaus denkbar, dass genau dieser Fall eintritt, ja, dass eben das Angebot ein bisschen zu spät kommt und der Patient sich genau in diesem Zeitfenster, wo der Anruf kommt, wir haben jetzt ein Organangebot für Sie, dass er sich genau in dem Zeitfenster so rapide verschlechtert, dass er das Ankommen des Spenderorgans gar nicht mehr erlebt. Also das ist durchaus denkbar. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch so passieren.
Jetzt nehmen wir an, es ist der Hirntod eingetreten. Mhm. Die Person ist Spender. Mhm. Wie geht es dann weiter?
Genau. Also wir reden immer eng mit den Angehörigen. Die Angehörigen haben die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt dabei zu sein. Und wenn sich das
dabei zu sein,
also bei jedem Schritt, also jetzt nicht bei der Organentnahme, das natürlich nicht, aber bei jedem diagnostischen Schritt und bei unserer täglichen Routine auf der Intensivstation haben wir häufig die Angehörigen mit bei uns und die sind natürlich über alle Schritte informiert und wir wollen die Angehörigen auch eng mit einbinden. Wenn sich das abzeichnet zu einem früheren Zeitpunkt, dass der irreversible Hirnfunktionsausfall, wie der Hirntod medizinisch genannt wird, wenn sich das andeutet, dass der eintreten sollte, dann fragen wir natürlich zum frühen Zeitpunkt schon die Angehörigen, wie sieht es aus? Wäre ihr Angehöriger eventuell bereit, nach Feststellung seine Organe zu spenden? Und wenn das bejaht wird und wir die Hirntoddiagnostik abgeschlossen haben, dann müssen wir nochmal offiziell auch nach dem Einverständnis bzw. dem Willen des Verstorbenen fragen. Also erst nach Feststellung des Hirntodes können wir offiziell auch das Einverständnis bekommen, dass wir die Organe entnehmen dürfen. Und wenn der Hirntod eingetreten ist und der Hirntod festgestellt und diagnostiziert ist, dann gilt der Patient ja offiziell als verstorben. Dann ist die DSO, also die Deutsche Stiftung Organtransplantation, auch mit bei uns und dann werden noch verschiedene Untersuchungen gemacht. Dann wird noch mal eine genaue Anamnese gemacht, die Krankengeschichte auf eventuelle Fallstricke, die wir noch nicht gesehen haben, untersucht, ob es vielleicht doch Anhalt für eine Krebserkrankung in der Vergangenheit gibt, die vielleicht jetzt noch eine Rolle spielt. Wenn alle Befunde gesichtet, wird noch mal mit einem Bronchoskop in die Lunge geschaut, schaut man sich die Lungenwege von innen an, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Unter Umständen wird vielleicht noch eine Herzkatheteruntersuchung gemacht, um eventuell eine Erkrankung der Herzkranzgefäße auszuschließen. Es braucht vielleicht noch eine Bildgebung. Und wenn das abgeschlossen ist und man keine Gegenanzeigen gefunden hat, dann geht man in die Organvermittlung und kontaktiert Eurotransplant. Das ist praktisch die sitzen in Leiden und die kümmern sich um die Verteilung. Und das kommt das Thema Warteliste eben ins Spiel, weil die führen die Warteliste.
Also es kann passieren, dass ein Organ, das in München entnommen wird, dann nach Den Haag geht oder nach Kopenhagen auch.
Genau, richtig. Und dann wird eben geschaut nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht und nach Kompatibilität. Wer die passenden Empfänger für die Organe sind.
Und wird diese Kompatibilität schon geprüft, während die Person noch am Leben ist? Oder darf das erst danach gemacht werden?
Das wird erst nach der Todfeststellung.
Denn das würde ja wahrscheinlich die Zeit auch nochmal verkürzen.
Das würde die Zeit verkürzen, aber die Vermittlung startet erst nach Abschluss der Hirntodfeststellung und nach Abschluss der ganzen Untersuchungen, die noch notwendig sind, um vielleicht doch Erkrankungen, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, das mit Sicherheit ausschließen zu können. Und dann geht es eben in die Vermittlung und dann schaut man auch nach Kompatibilität und nach Erfolgsaussicht und Dringlichkeit und sucht sich die passenden Empfänger für die Organe heraus.
Und wie nimmst du die Angehörigen wahr, die dann eben sagen, ja, bitte? Begleiten die dann noch diesen Prozess der Entnahme oder sind die dann nicht mehr so nah an der Geschichte dran?
Die sind so nah dran, bis der Patient in den OP fährt oder der Verstorbene in den OP fährt, wo die Organe dann entnommen werden. Und auch danach haben sie nochmal die Möglichkeit, sich vom Verstorbenen zu verabschieden.
Aber sie wissen nicht, wer die Organe bekommt.
Das ist streng anonymisiert. Da gibt es keine, keine Informationen, die weitergegeben werden. Also es ist vollkommen ausgeschlossen, dass später eine Kontaktaufnahme zwischen Spender und Empfängerfamilien
wäre sogar eine nächste Frage dann gewesen, aber das gibt es nicht.
Das gibt es nicht, nein.
Warteliste, du hast schon gesagt, Dringlichkeit und was war das zweite? Und
Erfolgsaussicht. Und,
wie baut sich das dann entsprechend auf? Also was sind Parameter für Erfolgsaussicht?
Genau, also wie ist der Zustand eines möglichen Organempfängers zum Zeitpunkt des Organangebots. Also wäre der potenzielle Empfänger, ist er so gut von seinem Allgemeinzustand, dass er die Transplantation überlebt. Das ist immer so ein bisschen ein Abwägen. Weil der Patient, also wenn man zu gut ist, dann bekommt man kein Angebot, dann ist man in der Liste weiter hinten. Und wenn man aber zu schlecht ist, fällt man auch wieder runter von der Liste, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Transplantation übersteht, einfach viel zu gering. Und das ist dann immer so ein, also man darf nicht zu gut, man darf aber auch nicht zu schlecht sein. Also man muss genau den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und das zeigt dann auch nochmal, das ist nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie viel Glück es eigentlich für einen Empfänger bedeutet, wenn er dann ein Organangebot auch bekommt. Ja, das ist wirklich die Chance auf ein zweites Leben. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man den Zeitpunkt überhaupt erlebt.
Aber da wieder die Frage des Dilemmas. Also man hat auf der einen Seite einen jungen Menschen, der durch einen Unfall, wo die Person nichts zu konnte, also ein Opfer war, irgendwie die Niere in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und dann hat man irgendjemanden, der 40 Jahre 8 Schachteln am Tag geraucht hat. Na gut, da ist jetzt wahrscheinlich nicht die Niere betroffen, aber beide sind dann ja wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, eher weiter unten angesiedelt. Der eine ist zu fit und der andere ist zu wenig fit.
Genau.
Das ist doch aber eigentlich gemein. Also warum gibt man nicht der jungen Person die Niere? Die hat alles richtig gemacht, zumindest nichts falsch, hat noch ein langes Leben vor sich.
Das ist richtig, aber die beiden Patienten sind so unterschiedlich, dass sie auch das Organ von unterschiedlichen Spendern bekämen. Also der junge Fitte würde eher die Niere eines jüngeren Patienten und jüngeren Verstorbenen bekommen als der ältere vorerkrankte Patient. Und insofern machen die sich gegenseitig nicht wirklich Konkurrenz.
Na, aber der Junge steht ja wahrscheinlich in Konkurrenz zu jemandem, der, sage ich jetzt mal, ein bisschen älter ist. Und der ja offensichtlich größere körperliche Probleme hat, der dringender eine braucht. So habe ich das verstanden.
Genau, aber man schaut ja, also der Patient, der älter und vorerkrankter ist, der kriegt auch das Organ von einem anderen Spenderpool als der jüngere, fittere Patient. Also da wird schon geschaut. Also die Organe müssen auch altersmäßig und von den Vorerkrankten natürlich. Gibt es da schon Schnittmengen, aber grundsätzlich wird da schon geschaut. Also ein 20-jähriger Patient wird ein anderes Organ bekommen als ein 65-jähriger Patient.
Ja, also das hast du ja vorhin gesagt, es gibt so dieses Old for Old,
genau.
Genau. Wie viele Segmente gibt es da? Also wenn es die über 65-Jährigen gibt, gibt es dann nochmal zwischen, weiß ich nicht, 35 und 65 und dann unter?
Das
oder?
Ist eine Frage, kann ich nicht gut beantworten. Das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, inwieweit man da nochmal kategorisiert. Also ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch nicht leisten, dass man die Organe dann so stark kategorisiert, dass man tatsächlich einen strengen Cut macht. Und für die Altersgruppe gibt es die Organe von dieser und jener Altersgruppe. Also das ist, glaube ich, schwierig. Ja. Aber grundsätzlich schaut man schon bei der Vermittlung, dass es altersmäßig und also Geschlecht, Alter, Körperkonstitution, das muss schon passen. Also zumindest bei den Torx-Organen, also bei der Lunge und beim Herzen. Und dass da Fairness vorherrscht. Also das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, der dann kritisiert. Also das ist ja mit Ursache gewesen für diesen großen Organspendeskandal oder besser gesagt, was dann auch diesen Abwärtstrend mit ausgelöst hat, als es da publiziert wurde, dass Wartelisten manipuliert worden sind.
Eben, das wäre jetzt meine Frage gewesen, also wie kann man das manipulieren?
Genau, und oder? Das ist jetzt eigentlich ausgeschlossen, dass das nochmal passiert. Also da ist eine große, relativ strikte Kontrollen vorgeschaltet. Und das ist ja auch nicht niemand zu Schaden gekommen, sondern man hat nur versucht, einzelnen Patienten einen Vorteil zu verschaffen, indem man deren Laborergebnisse etwas abgeändert hat, um sie in der Warteliste weiter nach vorne zu bringen. Das ist natürlich verwerflich, ja, weil das natürlich dann keine Chancengleichheit mehr garantiert, wenn man sowas immer machen würde. Aber das hat natürlich für große negative Schlagzeilen gesorgt und war mit ein Grund für diesen großen Drop in der Spendenbereitschaft.
Wie geht's einem da als Arzt? Also jetzt habe ich da den starken Raucher ins Spiel gebracht. Denkt man sich dann eigentlich auch so, ja, selber schuld?
Ich glaube, das ist ja, das ist sicherlich richtig. Ja. Wenn jemand durch langjährigen Nikotinkonsum dann seine chronisch obstruktive Lungenerkrankung hat, die dann vielleicht so weit fortgeschritten ist, dass er auf eine Lungentransplantation angewiesen ist, dann stellt man sich schon die Frage, ist das jetzt fair, wenn so ein Patient dann nochmal eventuell eine Chance auf ein zweites Leben bekommt. Aber auf der anderen Seite, wenn er dann dem Nikotin abgeschworen hat und wirklich dafür kämpft und sich einsetzt, ich finde da so jemanden dann auch eine zweite Chance zu verwehren, auch schwierig. Weil ihm letztendlich, keiner ist frei von Fehlern. Der eine macht vielleicht Risikosport und bringt sich damit in Gefahr. Der andere konsumiert Alkohol und Nikotin. Was ist besser, was ist schlechter? Die Frage kann man, glaube ich, so einfach nicht abschließend beantworten. Also ich glaube, was sicherlich negatives Licht auf das ganze Thema werfen würde, wäre, wenn jemand auf der Warteliste für eine neue Leber steht und man wüsste, dass er nach wie vor Alkohol trinkt. Also das fände ich tatsächlich auch schwierig und nicht nachvollziehbar, warum so ein Patient eine Spenderleber bekäme.
Und die kann man ihm dann auch verwehren?
Da könnte man ihm die auch verwehren. Also wenn, es gibt tatsächlich Patienten, die stehen auf der Warteliste, die haben langjährigen Alkoholkonsum betrieben, deren Leber ist durch den Alkohol kaputt gegangen und die müssen dem Alkohol glaubhaft abgeschworen haben, um dann auch die Möglichkeit auf eine Spenderleber zu bekommen. Aber grundsätzlich stellt sich da einem als Mediziner schon auch die Frage der Gerechtigkeit, weil letztendlich hat man natürlich schon auch alles so ein bisschen im Griff und ich glaube, das hat auch was mit Verantwortung zu tun und ich glaube, man hat sich selbst und seinem Leben gegenüber schon eine Verantwortung und wenn man so leichtfertig mit sich und seiner Gesundheit umgeht, finde ich es manchmal schwer nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite ist Alkoholsucht auch eine Krankheit und es ist schwierig, manchmal haben Patienten einen schweren Schicksalsschlag erlitten und sind da abgerutscht im Leben und sind der Alkoholabhängigkeit verfallen und warum sollte so ein Mensch nicht doch auch nochmal die Chance auf ein zweites Leben bekommen? Also wenn jemand geläutert ist und ich glaube, da alle Menschen über einen Kamm zu scheren, das geht nicht. Also du musst immer den Einzelfall betrachten und ich glaube, da muss man schon auch manchmal fair bleiben, ja, und objektiv. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber trotzdem gibt es natürlich Beispiele, die leuchtender sind. Ja. Also es ist gerade die junge Frau, mit der ich da auch zusammen die Vorträge mache, die hat am 2. Juni ihren 30. Geburtstag mit ihrer Spenderleber gefeiert. Und die ist als ein gesundes Kind zur Welt gekommen und hat dann eine Erkrankung der Gallenwege entwickelt und ist deswegen transplantationspflichtig geworden. Und wenn man sowas sieht, die hat sich super erholt nach der Transplantation, lebt ein ganz normales Leben mit nur ganz geringen Einschränkungen, ist selbst Mutter von 2 Kindern geworden. Und ich glaube, das sind die Beispiele, an denen man sich festhalten muss und die einen auch bestärken in dem Engagement für das Thema.
Wie schafft man das als Arzt, da so eine Objektivität zu bewahren und das die Situation nicht zur eigenen zu machen?
Das ist manchmal schwierig, sich da ganz klar zu distanzieren. Also es gibt natürlich immer in zwischenmenschlichen Beziehungen den Umstand, dass es Patienten gibt, die einem mehr am Herz liegen als andere und die man jetzt sympathischer findet. Und da ganz objektiv zu bleiben, fällt tatsächlich manchmal schwer. Allerdings jetzt, wenn es um die Hirntodfeststellung geht, dann hat man ja einen Patienten, der verstorben ist. Und da weiß man ja schon, für diesen Verstorbenen kann man tatsächlich nichts mehr tun. Da geht es dann eher darum, was für andere zu tun. Und die wir dann in Rosenheim arbeiten und den Hirntod feststellen und dann am Ende die Patienten in OP bringen und sie dort betreuen und bis zur Explantation weiß man ja nicht, wer das Organ dann bekommt. Also da geht es dann wirklich darum, andere Menschen, von denen man gar nichts weiß, ein zweites Leben zu ermöglichen.
Ja. Und wie nimmt man dann die Person, die jetzt für die Transplantation zur Verfügung steht, also die tote Person, wie nimmt man die wahr? Ist das immer noch ein Mensch oder ist das dann, ich sage es etwas überspitzt, so ein Ersatzteillager?
Ja, ich glaube, das ist, oder nein, es ist tatsächlich, also für mich ist es immer noch ein Patient. Also ich merke das ja selber in meinem Wording, wenn man, eigentlich müsste man klassisch vom Verstorbenen sprechen, aber das fällt mir immer schwer. Also ich rede dann immer noch vom Patienten, obwohl der eigentlich vor dem Gesetz ja als Verstorbener gilt mit Hirntodsfeststellung. Also sich dann so ganz frei zu machen von Emotionen, das gelingt natürlich nicht. Also das ist ein Patient und der ist natürlich im Hirntod verstorben, aber trotzdem behandelt man ihn eher wie einen Patienten als wie einen Verstorbenen. Ja, und liegt natürlich auch daran, dass man weiß, was für ein großes Geschenk er an den Menschen damit macht. Und ich glaube, der Bedeutung ist sich jeder bewusst und so geht man dann auch letztendlich mit dem Verstorbenen auch um.
Ja. Jetzt hat die Transplantation stattgefunden. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast da während des Studiums auch schon dran teilgenommen.
Ja.
Was ist das dann für ein Gefühl? Also wenn man das macht, also in beide Richtungen, also wenn es dann geklappt hat und wenn es aus Gründen nicht geklappt hat.
Meinst du jetzt die...
Also für dich als Arzt.
Ja. Wenn man, also Patienten, die im Hirntod verstorben sind und wo eine Organentnahme nicht funktioniert zum Beispiel oder auch jetzt...
Ach so, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also ich habe jetzt gedacht, du bist dabei, wie ein Herz eingesetzt wird. Ist man sich der Großartigkeit dieses Augenblicks bewusst?
Ja, schon. Ja. Also das werde ich auch nie vergessen, meine erste Herztransplantation, die ich da betreut habe. Da war ich noch relativ neu im Beruf und ich bin nach 2 Jahren bin ich in Herz-OP gekommen, also nach 2 Jahren im Beruf als Anästhesist und habe dann da die erste Herztransplantation betreut. Und das ist schon irgendwie außergewöhnlich, wenn man dann sieht, also man spricht mit dem Patienten und begleitet ihn und macht die Narkoseeinleitung und weiß, das ist alles hochkritisch und der Patient ist schwer vorerkrankt. Und dann wird das noch kaum mehr funktionierende Herz entnommen und dann liegt es da in so einer Schale, ja, so fühlt man sich, die Herzen, die man da entnimmt, die sind ja viel größer als normale Herzen, die häufig sind, die dilatiert, also der Herzmuskel ist ausgeleiert, würde man so ein bisschen salopp sagen, der Herzmuskel ist dünn und groß und das Herz liegt dann so kalt und groß und liegt es dann in dieser Nierenschale nach der Entnahme und man weiß, es hat einfach überhaupt nicht mehr funktioniert und dann kommt das Spenderorgan und dann wird es angeschlossen und dann fängt das neue Herz an zu schlagen und übernimmt seine Arbeit und das ist schon immer wieder ein großartiges Erlebnis gewesen, muss ich sagen. Ja, das ist so, es ist wirklich ein kleines Wunder, auch wenn das natürlich alles medizinisch erklärbar ist und aber trotzdem merkt man erstmal, zu welch großartigen Dingen der Mensch da in der Lage ist und was man dafür für kleine Wunder vollbringen kann.
Ja. Wie groß ist die Erfolgsaussicht bei Transplantation?
Also die Überlebenszeiten nach...
Immer im Best Case.
Best Case, also wo man wirklich sehr gute Erfolge hat, ist jetzt zum Beispiel bei der Lebertransplantation. Also jetzt gerade die Bekannte von mir, die lebt jetzt 30 Jahre mehr oder weniger uneingeschränkt mit ihrer Spenderleber und da gibt es überhaupt keinen Anhalt dafür, dass sie nicht noch weitere 30 Jahre damit gut leben könnte. Und auch bei nach Herztransplantationen sind 10, 20 Jahre heutzutage keine Seltenheit mehr. Weil lieber bei der Lungentransplantation ist es ein bisschen was anderes. Da kommt es häufig zu chronischen Abstoßungsreaktionen. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Lunge als Organ, das natürlich ständig mit dem Außen noch kommuniziert durch die Atemluft, ist es ja auch ständig mit einer gewissen Keimbelastung ausgesetzt und da sind die Zahlen nicht ganz so gut, aber auch die Patienten haben natürlich nach einer Lungentransplantation erstmal wirklich mehr Lebensqualität und hatten vorher überhaupt keine Möglichkeit, aktiv am Leben teilzunehmen und plötzlich können die einfach nochmal neu anfangen.
Aber das sind ja so die Lebenshorizonte, wenn man so will. Aber das klingt für mich, als würde die OP selber immer erfolgreich sein.
Nicht rein immer, rein aber technisch. Aber die rein technisch ist die Herztransplantation keine schwierige OP. Sagen zumindest die Herzchirurgen. Also ich bin ja kein Herzchirurg, aber rein technisch gesehen ist manche Bypass-Operationen komplexer. Mhm. Also die klappt eigentlich immer. Und das manchmal hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber da gibt es heutzutage auch intensivmedizinisch viele Möglichkeiten, die Patienten am Anfang zu unterstützen. Ja, es gibt Patienten, die brauchen unmittelbar nach der Transplantation, vielleicht auch, weil die weil der Weg des Spenderorgans zum Empfänger so weit war und die Chemiezeit relativ lang war, dann tut sich das Spenderherz manchmal hart und dann braucht man vielleicht am Anfang doch noch eine Herz-Lungen-Maschine, also eine sogenannte ECMO, vorübergehend, bis sich das Spenderorgan dann soweit angepasst hat und vollständig und gut funktioniert. Das Gleiche gilt auch für die Lungentransplantation, dass die Patienten manchmal vorübergehend noch ein Organunterstützungsverfahren brauchen. Aber grundsätzlich klappt die eigentliche Operation eigentlich fast immer.
Glaubst du an so eine Seelenwanderung?
Gute Frage. Die Frage wurde auch an die Barbara Ruppmeier gerichtet. Das ist eben die junge Frau, die Leber transplantiert worden ist, ob sie mit ihrem Organ spricht und ob sie das Gefühl hat, dass der Teil von jemand anderem in ihr weiterlebt. Und ich glaube, also das wird schon berichtet, ja, dass dann so ein Zwiegespräch auch stattfindet mit dem Spenderorgan. Und auf jeden Fall berichten alle, die kennen jetzt nicht so viele, also ich kenne noch den Elmar Spring, der ist ja bei Herz transplantiert und eben die Barbara Hubmeier, die Leber transplantierte. Und die berichten schon, dass sie es als großes Geschenk empfinden und keinesfalls als Selbstverständlichkeit und dass sie das jedes Jahr nochmal als neuen Geburtstag feiern und dass sie schon das Gefühl haben, dass das ein Stück von jemand anderem in ihnen weiterlebt. Ja.
Du hast eingangs erwähnt, dass du mit diesem Thema an Schulen gehst. Wie reagieren, also erstmal vielleicht an welche Jahrgangsstufen wendet ihr euch und dann wie reagieren die? Also über den Tod sprechen ist ja nicht so gängig.
Ja, das ist richtig. Also ich habe so als die 10., 11. Jahrgangsstufe, also als meine Zielgruppe identifiziert und ich hatte schon das Gefühl, dass die recht aufgeschlossen dem Thema gegenüberstehen. Und die waren noch ganz gespannt und haben diese ganzen technischen, medizinischen Sachverhalte, das fanden die auch wirklich interessant, aber dann kamen auch viel so existenzielle Fragen noch mit dazu. Aber ich glaube, dass man da schon offene Türen einrennt. Und gerade so in dem jungen Alter, wo man dann zum ersten Mal vielleicht auch mit so existenziellen Fragen konfrontiert wird, glaube ich, hat man einen guten Zeitpunkt, um die Schüler mit dem Thema das Thema in die Schule heranzutragen, ja, weil ich glaube, dann je eher man sich damit befasst, desto eher kann man sich eine Meinung bilden und kann sich dann auch entscheiden. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich frühzeitig damit auseinandersetzt, weil das Leben besteht eben nicht nur aus den schönen Seiten und aus Sport, Freizeit, Internet und Urlaub, sondern es gibt halt leider auch Siechtum, Krankheit und es gibt halt auch den Tod. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch akzeptiert und dass man es auch wahrnimmt, ja, weil der Tod ist überhaupt schwierig in unserer Gesellschaft, so oft tabuisiert und findet eine viel zu geringe Auseinandersetzung statt. Und auch bei älteren Patienten auf den Intensivstationen ist häufig der Anspruch da, dass man die maximale Therapie macht und dass es der Tod ist vollkommen ausgeklammert und wird negiert. Aber gerade so bei dem Thema Organspende, Transplantation sieht man ja, wie nah Tod und Leben zusammenhängen. Ja, weil es funktioniert nur, wenn ein anderer Mensch sein Leben gibt, kann ein anderer Mensch weiterleben und ihm wird ein neues Leben geschenkt. Also da schließt sich der Kreis einfach. Und gerade bei jungen Menschen, glaube ich, es ist wichtig, dass man da auch ein Bewusstsein dafür schafft.
Was für existenzielle Fragen stellen die, die wir jetzt noch nicht hatten?
So, gerade so das Thema Tod, Leben nach dem Tod vielleicht. Das sind so die Fragen, die sich da stellen. Ja, wie geht man mit dem Tod um? Wie ist der Umgang innerhalb der Familie mit dem Thema? Das sind so die
Fragen. Also was dann euch gar nicht tatsächlich mehr so berührt, sondern den nächsten Schritt eigentlich dann geht.
Genau,
so.
Richtig. Ja. Ja.
Machen wir einen kleinen Blick in die Zukunft. Mhm. Das war auch eine Frage von den Schülerinnen und Schülern. Ist die Entnahme von Tierorganen mittlere, weitere Zukunft der echte Option?
Also da sind wir ja schon relativ weit oder zumindest gibt es relativ vielversprechende Versuche oder tatsächlich auch schon den einen oder anderen klinischen Fall, wo das umgesetzt wird. Also es gibt den Professor Reichert, der ist relativ berühmt. Der hat ist mit ein Pionier der Herztransplantation in Deutschland. Der hat damals in Südafrika die Nachfolge von dem Christian Barnard angetreten und war viele Jahre lang Chefarzt für Herzchirurgie am LMU-Klinikum in München. Und der hat sich mit dem Thema Xenotransplantation bis jetzt auseinandergesetzt. Also der ist, will mich jetzt nicht festlegen, ich glaube, er ist Jahrgang 42 oder 44 und ist immer noch in der Forschung aktiv.
Ich glaube, es ist ja auch ein Schweineherz.
Genau, also was man da versucht ist, Schweineherzen so zu modifizieren, dass sie in Primaten weiterarbeiten können. Also was man in Großhadern macht, gibt es so ein Forschungszentrum und die forschen an Affen und modifizieren diese Schweineherzen so, dass man die später im Affen weiterschlagen lassen kann. Und da ist die Frage, wie lange können die Affen eben mit diesem Schweineherz überleben? Und da hat man schon recht vielversprechende Ergebnisse erzielen können. Und in den Vereinigten Staaten es war Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, wurde der erste Fall publiziert, da wurde ein Schweineherz einem Menschen eingesetzt. Das hat allerdings nur für ein sehr kurzes Intervall funktioniert. Der Patient ist dann nach wenigen Tagen verstorben, aber das war der erste veröffentlichte Fall, wo man das tatsächlich das erste Mal ausprobiert hat. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, steckt es noch so ein bisschen, also in Kinderschuhe ist der falsche Ausdruck, aber man ist noch nicht so weit, dass es einem größeren Patientenkollektiv eine Option für ein größeres Patientenkollektiv eine Option darstellt und die Möglichkeit damit längerfristig zu leben, das ist man, glaube ich, auch noch nicht weit genug. Also da kommt es dann einfach noch zu Abstoßungsreaktionen und da hat man noch nicht den entscheidenden Schlüssel zum Erfolg gefunden. Und ich glaube auch, dass es, also wenn ich mich selbst nehme, natürlich, ich bin jetzt nicht betroffen und kann jetzt nur aus meiner persönlichen Warte sprechen. Also ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, mit dem Herzen eines Verstorbenen weiterzuleben, als mit dem Herzen eines Schweins. Also da fühle ich mich den Menschen dann doch irgendwie näher. Also das finde ich doch so ein bisschen abstrakt, die Vorstellung. Vielleicht kommen wir da irgendwann dahin. Und vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, ja, dass man irgendwann in der Lage ist, Herzen im Reagenzglas zu züchten oder durch andere Verfahren ein Herz so nachzubauen, dass es unserem eigenen Herzen entspricht oder sogar vielleicht einzelne Organe zu klonen aus der Erbinformation, die wir in uns tragen oder auch Kunstherzen so weiterzuentwickeln, dass damit ein relativ einschränkungsfreies Leben möglich ist. Aber aktuell sind wir tatsächlich an dem Stand, wo wir auf die Spenderherzen von Verstorbenen angewiesen sind.
Und dann ist auch die Frage nach dem 3D-Drucker. Das wäre ja eben, dass man irgendwas nachbaut.
Ja, auch. Also Tissue Engineering, das sind alles Verfahren, die noch in den Kinderschuhen stecken. Ja, dass man, also im Kunstherzbereich ist man ja schon relativ weit. Also Patienten, die so schlecht von der Organfunktion sind, dass sie eine Transplantation auch gar nicht schaffen würden und vielleicht man auch gar nicht so schnell ein Spenderorgan bekäme, die bekommen dann ein Kunstherz eingesetzt. Da gibt es Systeme für das linke, für das rechte Herz oder auch für beide Ventrikel. Und da hat man schon die Möglichkeit, eine gewisse Durststrecke zu überbrücken. Und die funktionieren auch recht gut. Allerdings hat man dann immer noch die Einschränkung, dass man eine Antikoagulation, also man braucht eine Blutverdünnung. Dann gibt es natürlich Verbindungen nach außen. Also das Kunstherz ist auf eine Stromversorgung angewiesen und die Stromversorgung ist außerhalb des Körpers. Das heißt, man braucht ein Kabel, das vom Körperinneren nach außen geht. Und da hat man einfach schon immer potenziell auch eine Eintrittspforte für Erreger und für Krankheiten. Und da ist natürlich, wie man sich klar vorstellen kann, kein einschränkungsfreies Leben möglich. Vielleicht gibt es irgendwann einen Antrieb, der die Stromversorgung drahtlos bekommt von außen, einen wartungsfreien Antrieb, der zuverlässig funktioniert und sich auch verschiedenen Situationen anpassen kann. Also so ein dynamisches System, das dann vielleicht auch über Jahre eine gute Lebensqualität ermöglicht. Das weiß ich nicht. Da ist die Medizintechnik, glaube ich, auch fleißig dabei, sowas zu entwickeln. Also es gibt sicherlich ein spannendes Feld. Allerdings sind wir da noch lange nicht so weit, dass das was zuverlässig funktioniert. Also ein Beispiel, es gibt den Kameramann von den Hurberburm, der war der hat eine Filmfirma und die waren zu Dreharbeiten im Karakorum und hat sich da wahrscheinlich eine Virusinfektion zugezogen, eine Herzmuskelentzündung entwickelt und ist dann, hat eine schwere Herzinsuffizienz entwickelt, hat dann vorübergehend ein Kunstherz bekommen, ist mittlerweile herztransplantiert. Und der ist sogar mit seinem Kunstherz Mountainbike fahren gegangen. Das ist ein wilder Typ, kann man googeln, gibt es schöne Bilder, wo er mit seinem Kunstherz auf dem Mountainbike sitzt und da Downhill fährt. Aber da muss man, glaube ich, auch im Kopf entsprechend wild drauf sein, dass man das dann so umsetzt, ja.
Deine Tätigkeit als Organspendebeauftragte, ist die zeitlich befristet oder bist du das jetzt?
Das bin ich jetzt.
Ja. Ja. Was ist dein Wunsch in Bezug auf Gesellschaft und Organspende und Auseinandersetzung damit?
Genau, also mein Wunsch ist, dass wir die Widerspruchslösung bekommen und dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch wenn es ein unbequemes Thema ist, dass man bei Unklarheiten, Ängsten, Fragen nicht automatisch Nein sagt, sondern dass man sich traut, Fragen zu stellen. Man kann jederzeit auf mich zukommen. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse. Wir haben jetzt das Thema schön aufbereitet auf unserer Homepage. Und
die verlinken wir in den Shownotes. Ja,
das wäre super. Und dass man bei Unwissenheit nicht automatisch den Kopf in den Sand steckt oder sich wegduckt, sondern dass man versucht, die Wissenslücken zu füllen und dass man sich einfach traut, sich eine Entscheidung zu fällen, dass man im Zweifelsfall, dass man Ja sagt, dass man durch positive Beispiele auch für sich das Thema positiv verankert, einfach so ein Appell an die Gesellschaft, wieder mehr aufeinander zu schauen, wieder mehr voneinander da zu sein. Das ist ja wir können den Bogen jetzt ganz weit spannen. Letztendlich kann die Menschheit nur fortbestehen, wenn wir auch unseren Planeten erhalten. Und da muss jeder einen Beitrag leisten. Und so ist es auch im Zwischenmenschlichen, im Kleinen. Ich glaube, es lebt sich viel einfacher, wenn man ein bisschen aufeinander schaut und wenn man füreinander da ist. Und dann auch in der Situation, wie bei eben Patienten in der schweren Hirnschädigung, wenn man im Hirntod verstirbt, wenn für einen selbst nichts mehr getan werden kann, dass man dann eben für andere noch was tun kann. Und ich glaube, kann auch schon eine schöne Vorstellung sein, bei all der Tragik um den Verlust, wenn man weiß, das Herz meines Bruders, meiner Schwester, meines Vaters, meiner Mutter liegt jetzt nicht in der Erde, sondern es schlägt tatsächlich noch in jemand anderem weiter. Und dann setzt sich die Geschichte irgendwie fort. Und jetzt wie bei der Barbara Hubmeier mit der neuen Leber, die dann in der Lage war, schwanger zu werden, die zwei Mädchen auf die Welt gebracht hat und die jetzt selbst auch in der Lage sind, wieder Kinder zu bekommen. Und dann setzt sich die Familiengeschichte irgendwie fort. Ja, es hätte auch vorbei sein können. Also 1994 ist hier als erstes Kind in Bayern Leber transplantiert worden. Und der ging sehr, sehr schlecht und stand spitz auf Knopf und sie wäre fast gestorben, aber sie hat es geschafft, hat sich das Leben zurückgekämpft und jetzt lebt sie einfach ihr Leben. Und ich finde, das sind so die Sachen, die man da im Hinterkopf behalten sollte.
Also, dass Organspende eigentlich auch ein demokratischer Akt ist.
Genau. Demokratischer Akt, ein Akt der Nächstenliebe, ein altruistischer Akt, auf jeden Fall was Positives.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Florian Heinz. Vielen Dank auch an die Schülerinnen und Schüler vom Karolinen-Gymnasium 11. Jahrgangsstufe für die wahnsinnig tollen Fragen. Vielen Dank.
Finde ich auch super, dass da die Fragen gekommen sind. Und ich war ja am Karolinen-Gymnasium. Ne? Das mit der Barbara Hubmeier letztes Jahr im November haben wir da einen Vortrag gemacht. Und würde mich freuen, wenn wir das vielleicht auch wiederholen könnten. Also ich bin für alles offen und immer zu haben sozusagen.
Dankeschön.
Organspende. Bitte gerne.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 88 mit Florian Heinz. Aufgenommen am 14.06.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.